Adlerblick, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte, begrüße Sie ganz, ganz herzlich zu unserer heutigen Ausgabe. Und bei unserer heutigen Ausgabe ist mir doch wieder mal bewusst geworden, wie schnell die Zeit vergeht. Es ist gerade mal ein gutes Jahr her. Da habe ich mit dem Gast, der auch heute uns gleich beglücken wird, schon einmal gesprochen und habe einen Podcast aufgenommen, der sich sehr großer Beliebtheit erfreut hat. Ja, hat wirklich viele, viele Klicks ja bekommen als Podcast und auch als Podcast. Und ich habe so viel positives Feedback dazu bekommen, dass ich mich natürlich da sehr, sehr riesig darüber gefreut habe, dass genau so ein Thema ja auch ankommt und auch Resonanz erzielt. Und natürlich, dass mich haben auch ganz viele, muss man sagen, vielleicht liegt es auch so ein bisschen an der Weihnachtszeit oder an der Adventszeit, die jetzt losgeht. Mich haben interessanterweise in den letzten Wochen doch immer wieder Leute auch darauf angesprochen und haben gesagt, was ist denn da passiert jetzt in dem Jahr und wie läuft's denn da? So, jetzt ist der Spannungsbogen schon mal groß. Wer ist denn heute Gast? Ja, und zwar, ich spreche heute wieder, ja, ein Jahr später mit Bernd Röhl. Und Bernd Röhl hat ja Unternehmer mit Herz, ja, hatten wir den Podcast vor einem Jahr benannt, und das hat er wirklich ein ganz, ganz riesengroßes Herz. Und von daher freue ich mich unwahrscheinlich auf die heutige Ausgabe und wünsche Ihnen natürlich viele Impulse für Ihr unternehmerisches Tun, aber auch vielleicht mit ein bisschen mehr auch dazu.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Ja, lieber Bernd, herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Danke natürlich erstmal wieder, dass du dir die Zeit nimmst, ja, dass wir heute Abend wieder zusammenkommen und sprechen können. Und ja, die den Podcast anschauen, ja, sehen den Hintergrund, wo ich bin. Ich bin heute in der Location, wo du, glaube ich, auch gerne wärst. Live aus dem Borussia Park, ja. Ich bin tatsächlich, habe ich ja einige Podcast-Folgen, die jetzt gerade aktuell aus dem Borussia-Park aufgenommen werden. Und nicht jetzt, dass einer meint, ich habe jetzt hier mein Büro eingerichtet oder so. Das wäre vielleicht ein Herzenswunsch von mir, aber soweit ist es noch nicht, sondern ich habe hier tatsächlich diese Woche beruflich zu tun. Und deswegen kann ich es natürlich genießen und mich auch schon mal so ein bisschen auf das Spiel am Samstag vorbereiten. Und am Samstag, heute ist Donnerstag, wir nehmen am Donnerstagabend auf. Und was mich natürlich riesig freut, ist, dass du, lieber Bernd, am Samstag auch da bist und wir zusammen ja einen Wein trinken können, in die Nordkurve gehen können und zusammen hoffentlich, ich will jetzt nicht zu viel unken, aber hoffentlich ja, einen Grund haben, auch nochmal anzustoßen. Aber den haben wir, glaube ich, in jedem Fall. Ja, war unabhängig vom Spiel. Ja, lieber Bernd, bevor wir jetzt einsteigen und ins Thema reingehen. Ich weiß, dass viele, die auch den Podcast jetzt hören werden, sicherlich den auch letztes Jahr sich angeschaut haben und angehört haben. Aber es wird auch einige geben, die es nicht getan haben. Und von daher würde ich dich natürlich schon erst nochmal bitten, dich nochmal kurz vorzustellen, wer du bist, ja, und was du so in deinem beruflichen Leben machst, ja. Und dann wollen wir aber über unser Herzensprojekt. Außer Borussia Mönchengladbach gibt es noch ein zweites Herzensprojekt, ein großes. Und darüber wollen wir heute intensiv sprechen.
Ja, hallo lieber Andreas. Ja, Borussia Park, bin ich übermorgen mit dir. Da freut es mich schon wahnsinnig drauf. Herzliche Grüße aus dem Allgäu, also ein Stück weg noch von Mönchengladbach. Ja, mein Name ist Bernd Röhl. Ich will mich mal kurz vorstellen für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin jetzt 60 Jahre alt. Bin seit fast 35 Jahren glücklich verheiratet. Wir haben vier Kinder, drei Enkelkinder. Wir leben im Allgäu, wie gesagt, auf einem Hof, einem Bauernhof, den wir vor 8 Jahren gekauft haben, saniert haben. Kommen dann nachher mit Sicherheit drauf. War dann auch natürlich eine gute Basis für die Projekte, die wir jetzt tun. Wir haben hier aktuell 5 Hunde und 4 Katzen, also eigene Hunde und Katzen. Ja, beruflich, ich bin Geschäftsführer von einem IT-Unternehmen. Wir machen ERP-Software für Handel, speziell also für Möbelhandel. Wir haben 50 Mitarbeiter und wie gesagt, ich habe damit, sagen wir mal, beruflich immer mit IT zu tun, mit Software und so weiter, dass es läuft. Und privat als Ausgleich engagiere ich mich einerseits in einem Kinderheim, Kinderhaus, ein kleines, da bin ich auch ehrenamtlicher Vorstand. hier ganz in der Nähe. Wir haben 10 Kinder, die wir 7 mal 24 Stunden mit Betreuung haben. Und das zweite Herzensprojekt, man sieht es ein bisschen an meinem Logo und im Hintergrund, ich habe einen Hintergrund gewählt, ist ein Tierschutzverein, Animal Soulmates, wo ich auch erster Vorstand bin. Und wo wir uns um Hunde kümmern, in Montenegro speziell. Und da kommen wir mal jetzt im Laufe der Sitzung dann drauf. Und noch ein drittes Hobby ist halt Borussia Mönchengladbach. Als Mitglied und auch seit 50 Jahren, denke ich mal, Borussen-Fan und öfters halt auch oben in Mönchengladbach.
Ja, wir haben es ja bei unserer ersten Ausgabe im letzten Jahr, haben wir es ja schon thematisiert und ich kann nur nochmal empfehlen, wer möchte, sich es nochmal anzuhören auch und wie Synchronizitäten im Leben so manchmal laufen. Wo wir uns kennengelernt haben, auf einem unserer besagten BVW Roundtables in Ravensburg. Ja, ich fahre ja nun auch immer quer durch Deutschland, ja, und halt da irgendwo immer meine Roundtables und erzähle da meine Geschichte. Und ich habe schon gemerkt, dass du auf dem Stuhl immer unruhiger wurdest. Und wie? Du bist Gladbach-Fan, wie? Du hast Hunde, wie? Du bist mal Marathon gelaufen, ja, und so weiter. Und auf einmal war man natürlich schon gleich mitten im Gespräch. Und daraus muss man jetzt mittlerweile sagen, und ich bin mit dem Begriff sehr, sehr vorsichtig, ja, ist schon wirklich eine Freundschaft entstanden. Also das glaube ich, kann man beide
Super.
sagen.
Ja.
Und freuen uns immer, wenn wir uns sehen und wenn wir einfach Dinge zusammen auch bewegen können, weil wir einfach so viele Verbindungen haben. Und mein Herzensprojekt sind auch, ja, Hunde. Ja, ich bin ja auch dabei, eine eigene Stiftung zu gründen, ja, für Hunde. Und war natürlich beeindruckt, was du schon auf die Beine gestellt hast, ja, mit Animal Soulmates. Und dann war für mich klar, solange meine eigene Stiftung noch nicht steht, werde ich mit allen Möglichkeiten, die ich habe, natürlich dich unterstützen in dem, was du da machst. Und deswegen, da werden wir auch am Schluss natürlich nochmal drüber sprechen, kann ich auch jetzt schon mal sagen, dass wir von CIC auch in diesem Jahr, wie wir es schon mal gemacht haben, auf jeden Fall, ich hoffe, es sind alle Klienten damit einverstanden, die auch heute hier zuhören. Ja, dass es keine Weihnachtsgeschenke gibt, ja, sondern dass es ein ganz großes Weihnachtsgeschenk gibt und das geht nach Montenegro und wir alles dahin spenden werden und geben werden, dass wir dich da unterstützen können in dem, was du da machst, ja, weil es einfach grandios ist und ja, du wirst jetzt erstmal nochmal bitte erzählen, wie ihr da angefangen habt, ja, was da passiert ist, ja, und natürlich vor allen Dingen auch für die, die letztes Jahr zugehört haben, was jetzt auch seitdem passiert ist. Also was ist dieses Jahr jetzt so alles da passiert? Wo ist der Stand der Dinge? Und dann gehen wir da tiefer rein. Also von daher, lieber Bernd, sag mal bitte nochmal, wie die Grundidee überhaupt da entstanden ist, wie die Ausgangssituation in Montenegro war und was jetzt so im Moment da los ist was da was da einfach jetzt auch passiert ist. Ja, lass uns da bitte mal entsprechend teilhaben.
Ja, Andreas, erstmal herzlichen Dank auch für die Spende letztes Jahr. Es ist wirklich sehr, sehr toll und ich garantiere auch, es kommt jeder Euro dort unten direkt an. Also wir sind ein kleiner Verein und wir schauen da wirklich drauf, dass jeder Euro ankommt. Das werdet ihr nachher mit Sicherheit mitbekommen oder hören, wenn ich so ein bisschen mal das erzähle. Vielleicht vorneweg nochmal ganz kurz, so wie alles begann, sind ja meistens Zufälle, so wie dass wir uns getroffen haben oder kennengelernt haben, war es auch mit Montenegro. Ich muss sagen, Montenegro, vor gut 3 Jahren wusste ich grob, wo das Land liegt, sage ich jetzt mal, aber vielmehr auch nicht. Und der Zufall war es, dass wir davor, sagen wir mal, in Griechenland Tierschutz unterstützt haben. Und auf einer Rückfahrt mit unserem Camper haben wir eine Nacht in Montenegro verbracht. Ein paar eigene Hunde waren dabei und dann hat man gleich gesehen, oh je, da gibt's viele Hunde, dann haben wir gefüttert. Und dann macht man sich natürlich ein bisschen schlau. Uns ist ein Hund nicht aus den Augen gegangen, der blieb irgendwie und den wollte man eigentlich finden. Und dann sind wir 4 Wochen später wieder runter mit Futter und so weiter und haben uns halt schlau gemacht, wie es in Montenegro aussieht. Und mal so ganz kurz erläutert, Montenegro ist diesbezüglich grausam an vielen Stellen, muss man wirklich so sagen. Also wirklich grausam. Also man braucht auch ein dickes Fell. Tierschutz ist dort sehr, sehr klein geschrieben. Das Tierelend ist sehr groß. Man findet tote Hunde, man findet tote Hunde auf dem Müll, verstümmelte Hunde, Hunde, wo an Ketten gebunden sind, Hunde in viel zu kleinen Zwingern und so weiter. Also es ist wirklich noch sehr, sehr schwierig dort unten. Man kennt es, man hört es auch in der Presse, ob in der Türkei, in Bosnien teilweise. Also die Länder dort unten ist wirklich noch sehr, sehr schwierig. Ja, und dann ging es los. Wir haben dann zufällig einen Tierschützer kennengelernt im Landesinnern, in Niksic, das ist die zweitgrößte Stadt, und haben gesehen, der macht wirklich mit ganz, ganz wenig Mitteln ganz tollen Tierschutz. Der hat Rudelhaltung, der hat ein kleines Freigehege gehabt. Er hat dort Hunde, die nicht überlebensfähig waren, eingesammelt, versorgt. Er hat Straßenhunde versorgt und so weiter. Und dann haben wir gesagt, oder meine Frau und ich, wir haben gesagt, dem wollen wir helfen. Und so fing es an, erst privat, also ich habe privat mich engagiert, bin runtergefahren, habe mit ihm ein Freigehege gebaut, wir haben ein Fundament betoniert, wir haben den Zaun, habe in Bosnien gekauft, wir haben die Pfosten geschweißt, gestrichen. Also ganz klein, ganz einfach mit Arbeit dort unten geholfen. Und dann habe ich natürlich auch durch meine geschäftlichen Kontakte und so weiter, wir haben uns da gerade auch kennengelernt, das war gerade in der Zeit, habe ich natürlich Unterstützer gefunden und dann klar, Spenden ohne Verein schwierig und dann und Tiervermittlung ohne Verein geht nicht. Ja, und dann war vor gut 2 Jahren der Entschluss, einen Tierschutzverein zu gründen. Ich habe dann auch noch den Paragraph 11, das ist so Sachkundenachweis für Tierverhalten, Tiermedizin, rechtliche Punkte, Tiertransport, Pflegestelle und so weiter, hab ich noch nachgeholt mit Prüfung in Köln. Und in der Zwischenzeit ist so, dass wir vom Verein klein gewachsen sind. Wir haben sehr viele aktive Mitglieder in der Zwischenzeit. Wir haben ungefähr so knappe 50 Mitglieder. Wir haben aber auch zum Beispiel 30 Tier- oder Futterpaten, also wo ein Hund Patenschaft übernehmen oder eine Futterpatenschaft. Wir vermitteln in der Zwischenzeit so im Jahr, dieses Jahr haben wir knappe 80 Hunde vermittelt. Das sind Hunde aus Montenegro, die wir als Welpen finden, die dort nicht überleben können. Die sammeln wir ein und vermitteln sie hier. Letztes Jahr war es ähnlich, auch ungefähr 80. Wir machen seit letztem Jahr, finde ich auch erstmal ein ganz wichtiger Fakt, da können wir nachher ein bisschen einsteigen, welche Probleme es da gibt. Wir kastrieren im Monat aktuell so 40 Hunde in Niksic, in Montenegro pro Monat.
Wow.
Das heißt, Hunde einfangen, kastrieren oder impfen, untersuchen, impfen, kastrieren und wieder freilassen.
Bernd, das ist ja genau das, wo du gerade einsteigst, ja. Also erstmal, ich meine, ist ja schon, wenn du jetzt wieder anfängst zu erzählen, also mir stehen dann teilweise auch, wenn ich das so höre, mir echt die Tränen in den Augen, ja, weil ich meine, wenn ich dann ich meine, wir können das Bild ja vielleicht nochmal einblenden, wenn man sieht, wie meine zwei jetzt hier gerade im Borussia Park im Hotel das Paradies auf dieser Erde ja haben und deine ja auch auf dem Hof da im Allgäu. Und wenn du dann natürlich das erzählst immer, ich habe ja nun viele Geschichten schon von dir gehört, wenn du das erzählst, was da Stand der Dinge ist, ja. Und ich muss es nur noch mal sagen, ja, das habe ich beim letzten Mal ja schon so unterstrichen und ich will es nur noch mal sagen, ja. Du bist Geschäftsführer von einem IT-Unternehmen und das gerade in der Zeit jetzt, wo es auch da anspruchsvoll genug ist, ja, und du
Ja, ja.
höchstwahrscheinlich auch sagen könntest, das braucht meine komplette Aufmerksamkeit, ja. Du hast selber Enkelkinder, ja, die den Opa vielleicht auch das ein oder andere Mal gerne sehen würden oder noch mehr sehen würden. Und fährst auch noch nach Gladbach, ja. Und wenn ich dann mitkriege, wie oft du dann auch noch nach Montenegro fährst, ja, und das ist ja nun jetzt auch nicht gerade vor der Haustür und mit dem Camper da runterfährst und dann die Hunde wieder mitbringst und so weiter. Also ich rede so oft über dich, auch wenn ich mit anderen Freunden ja zusammensitze und so. weil mich das einfach echt rührt und bewegt, ja, wie du da unterwegs bist und mit welchem Herzblut und mit welcher Leidenschaft und immer gut drauf und immer positiv und immer am Bewegen, ja, das ist schon wirklich beeindruckend. Also ich möchte es einfach nur noch mal sagen, ja, und das, was du da an Leistung bringst, mit welchem Mindset, ja, das ist einfach beeindruckend, ja, das ist einfach beeindruckend. Das muss man mit aller Deutlichkeit mal sagen, ja, und ja, jetzt dann berichte uns doch mal, erzähle uns doch
Genau.
mal, wie ist die Situation? Was ist also das Grundsätzliche in Montenegro? Wie du hast gerade so ein bisschen ja schon angerissen, aber wie ist so die Situation grundsätzlich in Montenegro und was passiert jetzt auf unserem Gelände sozusagen da in Montenegro? Also wie kann man sich das vorstellen, was da so alles passiert?
Genau. Vielleicht noch ein kleiner Fakt noch da dazu, hast du gerade so schon erwähnt. Dankeschön, ja, aber es macht mir auch wirklich Spaß und ist auch ein sehr, sehr guter Ausgleich für mich. Im Hintergrund das Bild, das ist von unserer Auffangstation, also sind Hunde von uns. Man sieht, denen geht es dort auch gut, sage ich jetzt mal, oder sehr, sehr gut. Wir machen eine Rudelhaltung und wirklich Tiererziehung. Ich fahre jetzt nächstes Wochenende, dieses Wochenende Gladbach, nächstes Wochenende fahre ich nochmals kurz nach Montenegro runter, also Freitag bis Montag. Ich habe da am Montag noch einen Termin, da kommen wir nachher drauf, mit dem Bürgermeister von Nikšić. Und es war dann jetzt dieses Jahr das 8. Mal, dass ich jetzt nach Montenegro fahre. Es ist manchmal so, dass ich dann nur 2 Übernachtungen habe, manchmal ist es auch 2 Wochen. So wie es der Urlaub zulässt, sage ich jetzt einmal, muss man natürlich managen oder organisieren, dass man die Möglichkeit hat. Der Urlaub wird größtenteils natürlich dafür aufgebraucht, dass wir dort runterfahren. Hintergrund ist einerseits, wir haben viele Spenden, wir haben Material, die wir hier kaufen und dann runterbringen. Das heißt, sobald der Camper im Endeffekt wieder voll ist, fahren wir runter, bringen die Spenden runter und zurück nehmen wir die Hunde, die aus Montenegro ausreisefähig sind. Vielleicht dort auch ganz kurz, ist vielleicht eine nette Information oder eine wichtige. Montenegro ist offiziell noch Tollwutland. Das heißt, du brauchst einen sogenannten Titertest. Nach den normalen Impfungen, Tollwutimpfung, musst du nochmals 3 Wochen warten. Dann kommt der Titertest und dann hast du nochmals 3 Monate Quarantänezeit. Bedeutet für uns als Verein, die Hunde haben insgesamt mindestens 7 Monate, wo wir sie quasi im Rudel halten müssen. Die kommen frühestens mit 7 Monaten nach Deutschland. Früher geht's bisher nicht. Da kämpfen wir jetzt gerade, dass der Titertest wegfällt. Aber das ist mal Fakt. Und die Hunde, die ausreisefähig sind, die nehme ich wieder im Camper zurück. Also mein Camper ist vom Veterinärsamt zugelassen, dass ich Hunde transportieren darf. Und dann mache ich den Camper quasi in der Regel immer mit 5 Hunden wieder voll und fahre wieder zurück nach
Dass du
Deutschland.
quasi Boxen ja in den Camper drin, oder damit man sich das
Genau.
vorstellen
Also
kann
ich habe
oder
unterm Bett, also ist ein Kastenwagen, unterm Bett habe ich quasi Gitter drin, also da, wo ich 2 Hunde gemeinsam rein machen kann. Und dann ist so, dass ich Boxen fixieren kann auf dem Bett und hinterm Fahrersitz und damit im Prinzip nochmals 3 oder 4 Boxen so fixiere, wo Hunde reinkommen. Auf der Rückfahrt von Montenegro, wo circa so 1350 Kilometer sind, brauche ich circa 17 Stunden und da fahre ich dann immer durch. Also das heißt, da fahre ich nur Tankstopps und der Rest geht's heim. Weil mit den Hunden macht es sonst keinen Sinn oder ist sehr, sehr schwierig mit Übernachtung. Und so funktioniert es am besten. Nur wenn ein Hund ganz dringend was hat, dann darf der raus. Aber die machen normalerweise eh nichts unterwegs. Und dann fahren wir doch und kommen dann halt nach 17 Stunden hier auf dem Hof an und dann dürfen die Hunde raus und dann klappt es ganz, ganz gut.
Ja, sehr cool. Ja. Ja, Bernd, dann erzähl mal so ein bisschen, vielleicht, was da die Situation ist, wie das Gelände, wie man sich das vorstellen kann, ja, was da so
Genau.
Stand der Dinge ist.
Was vielleicht auch so im letzten Jahr, was wir jetzt so noch gemacht haben und getan haben. Und danach hätte ich vielleicht sogar so ein bisschen dann so ein paar wichtige Punkte, was mit unserem eigentlichen Tierschutz so indirekt
Ja.
zusammenhängt. Ich glaube, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr interessant. Was haben wir gemacht? Also wir haben, damals hat er ein kleines Gehege gehabt. Dann haben wir nochmals ein zusätzliches großes Gehege gebaut. Gerade für Junghunde und die Welpen, damit die 7 Monate aufgezogen werden, groß werden und dann vermittelt werden können, also nach Deutschland kommen. Wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren eine Quarantänestation gebaut. Nochmals auch ganz kurz, habe ich das letzte Mal auch erwähnt. Wir hatten eine schlimme Viruskrankheit ins Rudel reinbekommen, weil wir einen Hund oder der Sercan, unser Tierschützer vor Ort, zu früh reingenommen hat. War Notfall und der hatte wahrscheinlich Staupe, also eine Viruskrankheit. Dann sind 4 Hunde gestorben. War der Anlass, dass wir eine Quarantänestation gebaut haben, also ein Holzständerhaus mit 9 auf 5 Meter, mit Behandlungsraum, mit Operationsraum, mit 2 Quarantänezonen, mit einem Aufenthaltsraum bis hin zu Schlafmöglichkeiten in dem drin. Und unsere Tierärztin vor Ort, die Sascha aus Niksitsch, kann jetzt in der Quarantänestation Kastration vornehmen, Untersuchungen machen, Impfungen tun. Also das haben wir gebaut, 2 Jahre lang jetzt in Eigenregie. Also wir haben selber gebaut und ich habe hier Unterstützung bekommen. Das würde ich gern nachher als extra Punkt mal, das soziale Engagement mit Jugendlichen und so weiter war nämlich sehr, sehr spannend. Das haben wir jetzt fertiggestellt dieses Jahr. Wir machen dann noch Hundehütten für Straßenhunde, Unterstände, weil wir die Straßenhunde natürlich auf der Straße lassen wollen oder müssen. Wir haben hier in Deutschland auch die Pflegestellen ausgebaut, was natürlich auch sehr wichtig ist, weil wir ja 80 Hunde vermitteln ungefähr im Schnitt im Jahr. Dann brauchst du natürlich Pflegestellen, Übergaben, Vorkontrollen, Nachkontrollen. Wir vermitteln die Hunde bis nach Hamburg, oberhalb Hamburg, nach Berlin, ins Erzgebirge, ins Saarland, eigentlich quer durch Deutschland. Und da brauchst du natürlich ein Netzwerk, also ist auch ein Netzwerken so ein bisschen. Das war, sagen wir mal so, das, was wir das letzte Jahr gemacht haben. Und vielleicht noch kurz unsere Hauptaufgaben, was wir jetzt als Verein aktuell haben, das ist einerseits diese Unterhaltung, diese Auffangstation. Wir haben einen Tierschützer, der Sercan, der spricht auch Deutsch, der war längere Zeit in Deutschland. Der ist dort immer, der hat da einen Wohnwagen von mir bekommen, der lebt in dem Wohnwagen bei den Hunden. Und der ist immer da für die im Augenblick so 50 Hunde. Wir hatten auch schon mal 80 Hunde, also das pendelt so ein bisschen, kommt drauf an, wie viele Welpen kommen oder wie viele Pfundhunde. Dann machen wir als zweites das Kastrationsprogramm und das dritte ist unsere Tiervermittlung. Das sind unsere Aufgaben im Augenblick. Für nächstes Jahr habe ich dann noch neue Ziele wieder aufgenommen.
Bernd, wie kommen die Hunde auf das Gelände oder wodurch oder wie kann man sich das vorstellen?
Also im Augenblick, die meisten Zuläufe oder Hunde, wo kommen, sind wirklich durch Urlauber. Also Urlauber kontaktieren uns, häufig sind die mit dem Wohnmobil unterwegs, tierlieb. Sind irgendwo in Montenegro unterwegs, sagen, sie haben einen Hund gefunden oder das letzte Mal haben die einen Welpen noch gefunden. Die Mama war überfahren, der andere Welpe oder das Geschwisterlein war auch bereits tot. Nehmen den Welpen auf, finden uns übers Internet, rufen an, sagen, wer kann helfen, wie kann man helfen und dann geht's eigentlich los. Der kommt zur Tierärztin, wird dort durchgecheckt, kriegt meistens, wenn es klappt, gleich eine Impfung und kommt dann in unserem Bereich rein auf die Auffangstation. Und dort jetzt halt erstmal in die Quarantänestation rein, separiert, bis die Impfung und so weiter wirkt, sage ich jetzt mal. Und dann darf er ins Rudel rüber. Aber die meisten Fundhunde sind wirklich jetzt schon über Urlauber. Aber es gibt auch Fälle, wie jetzt in diesem Frühsommer, wo der Sercan auf dem Nachhauseweg an der Straße eine Plastiktüte findet, wo halt 5 Welpen drin sind. Und Gott sei Dank, rechtzeitig, also am nächsten Tag, glaube ich, wir hätten die Welpen nicht mehr gelebt. Alle 5 Welpen haben überlebt, sind in der Zwischenzeit in Deutschland vermittelt und bei Familien und hat sehr gut funktioniert. Aber solche Unterschiede gibt es. Also muss man wirklich sagen, auch der Sercan findet, wenn er seine Runde macht, zu den Straßenhunden immer wieder mal irgendwo am Straßenrand ausgesetzte Hunde. Ja, manchmal wird er kontaktiert, fragt dann uns, ob wir den Hund aufnehmen können. Ja, aber größtenteils sagen wir mal über diese Wege.
Aber das heißt, es ist ja dann schon viel Zufall und Glück, ja,
Ja.
dass die Hunde zu euch finden sozusagen oder dass die Hunde den Weg da letztendlich ja irgendwie zu euch dann bekommen.
Richtig, da ist so. Es war auch nie unser Fokus, sage ich jetzt mal, dass wir Hundevermittlung tun oder sowas. Wir bekommen öfters auch den Vorwurf, in Deutschland gibt es so genügend Hunde in den Tierheimen und so weiter. Da muss man vielleicht mal eins erwähnen. Also wir kooperieren mit unseren beiden Tierheimen in der Nähe sehr, sehr gut zusammen. Und die Tierheime empfehlen uns häufig, wenn Familien kommen, zum Beispiel mit Kindern, und nach dem Hund Ausschau halten und Gott sei Dank nicht vom Züchter holen, sondern vielleicht aus dem Tierheim holen. Dann sagen die Tierheime oft, wir haben leider keinen passenden Hund, weil in den Tierheimen natürlich oft eher schwierige Hunde sind, mit Reißvorfällen oder was auch immer. Und da brauchst du halt eine erfahrene Hand, wo so ein Hund vielleicht nimmt. Und dann empfehlen die Tierheime uns und dann geht's wirklich, wir haben viele Vermittlungen auch über unsere Tierheime, durch Anrufe dann und dann suchen wir einen Hund, einen passenden für die Familie aus. Also, von dem her, aber grundsätzlich ist die Tiervermittlung für uns nicht im Fokus gewesen. Wir wollen vor Ort dort unten helfen. Und vielleicht kommen wir jetzt auf den ersten wichtigen Punkt, wo eine Hauptaktivität ist, das ist unser Kastrationsprogramm. Das haben wir letztes Jahr angefangen, im Juli, mit der Tierärztin gemeinsam aus Nixitsch, die wirklich eine tolle Tierärztin ist, die auch Tierschützerin ist. Und mit ihr machen wir dieses Programm, dass wir diese Hunde, also das Einfangen, Kastrieren oder Impfen, Kastrieren, 2, 3 Tage Aufenthalt und dann wieder freilassen, Knopf ins Ohr, also die kriegen so eine Marke ins Ohr, damit auch die Bürger erkennen, dass das ein Hund ist, wo schon kastriert ist und geimpft ist, also auch weniger Gefahr für die Bürger ausmacht. Und das haben wir angefangen, zuerst privat finanziert. Wir kastrieren, wie gesagt, so im Schnitt jetzt 40 Hunde im Monat. Und ich habe letztes Jahr angefangen, den Bürgermeister von Nixitsch oder die Stadtverwaltung zu kontaktieren über unsere Tierärztin, über unseren Tierschützer und darauf gepocht oder ja, gehofft, dass die Stadt unterstützt. Und da sind wir jetzt gerade dran. Dieses Jahr hat die Stadt zumindest noch 5.000 Euro fürs Kastrationsprogramm freigemacht. Wir haben dieses Jahr 20.000 Euro ausgegeben für Kastration in Montenegro. Und ich mache im Augenblick einen Vertrag über 5 Jahre, wo wir mit der Stadt Nixitsch gemeinsam 50-50 machen, also die Kosten aufteilen und über 5 Jahre im Schnitt 40 bis 50 Hunde pro Monat kastrieren wollen.
Pro Monat.
Pro Monat.
Damit es vielleicht auch alle noch ein bisschen besser verstehen, erklär uns doch mal so die Situation in Nixitsch, beziehungsweise auch vielleicht grundsätzlich in Montenegro. Also seid ihr jetzt da einer von vielen, der das macht, ja, und es gibt viele ähnliche Projekte. Wie ist die Situation mit Tierheimen da in Nixitsch? Wie ist die Situation? Wie viele Hunde laufen da rum? Wie groß ist Nixitsch? Also vielleicht nochmal so ein bisschen die Rahmenbedingungen,
Ja,
damit
ja.
wir wissen, was das für eine Bedeutung da auch hat für die Stadt auch.
Ja, also, okay, also Montenegro selber ist ein relativ kleines Land. Ich glaube, flächenmäßig, so wie Schleswig-Holstein, so ganz grob und einwohnermäßig, so wie die Stadt Bremen oder sowas. Also, es ist ein relativ kleines Land, wunderschön von Meer bis Gebirge. Und Nixitsch selber hat, ich glaube, ich so knappe 50.000 Einwohner, müsste jetzt googeln, aber so um den Dreh. Grundsätzlich, es gibt viel zu viele Straßenhunde. Und natürlich damit immer mehr. Die Population von den Hunden ist halt ungebremst, weil halt die Kastration nicht da sind und damit ist die Vermehrung da. Und die Straßenhunde sind ein Problem. Und zusätzlich natürlich halt auch, dass die Hunde dann zu wenig zum Fressen haben und so weiter und so weiter. Also das potenziert sich ja das Ganze. Und Tierschutz in Montenegro gibt's bisher kaum. Das war natürlich für uns eigentlich der Grund, ich wollte nie einen Tierschutzverein gründen, aber das war mit der Grund, weil wir festgestellt haben, es gibt keinen Tierschutz. Es gibt ein paar Tierschützerinnen dort unten, die mehr schlecht als recht teilweise helfen. Also die sammeln mehr ein, aber unorganisiert. Und ja, also ich sage, bei manchen Tierschützerinnen, die ich in der Zwischenzeit besucht habe, bin ich eher der Meinung, lass die Hunde laufen, das wäre besser, sage ich jetzt einmal. Also ich sage mal, kein richtiger Tierschutz. Die haben den Inzucht und so weiter oder Krankheiten. Also das nützt denen auch nichts. Die Tierheime sind katastrophal. Also sie sind aus meiner Sicht eher Tötungsheime als Tierheime. Die säubern auch noch teilweise, obwohl sie es nicht mehr dürfen. Das heißt, Hunde, die zu lange drin sind. Ich glaube, vergiften dürfen sie nicht mehr. Also ich würde mich da jetzt ein bisschen defensiv verhalten. Aber es gibt Fälle, wo halt die Hunde denn ausgesetzt werden in den Bergen und so weiter. Also kannst du dir schwer vorstellen. Ist
Nicht
wirklich sehr,
schön.
sehr schlimm. Wir haben auch schon Hunde befreit, gerade aus dem großen Tierheim in der Hauptstadt. Haben wir schon Hunde rausgeholt und zu uns gebracht, denen es halt ganz, ganz schlecht ging. Und darum war es für uns halt ein Ansinnen, dort unten was zu tun und auch in die Kommunalpolitik und in die Politik versuchen reinzukommen. Ist natürlich schwierig als Ausländer, sage ich jetzt einmal, das Ganze zu tun. Wir haben das Glück mit unserem Tierschützer, der, ich sag mal, in Niksitsch anerkannt wird als Tierschützer. Und mit unserer Tierärztin haben wir die Möglichkeit, dort reinzukommen. Und muss jetzt natürlich vorstellen, ist natürlich mühsam. Die sind natürlich halt auch, ich sag mal, Montenegriner, andere Mentalität und so weiter. Und jetzt kommt jemand aus Deutschland und versucht, dort was zu tun. Von dem her haben wir halt zuerst mal geholfen und Geld reingesteckt. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir einfach sagen, die Stadt muss mitziehen. Und das merken wir jetzt, dass das funktioniert. Ist ein ganz, erstmal ein kleiner Bereich. Das Kastrationsprogramm. Das zweite ist jetzt, sie werden das Tierheim schließen in Niksitsch und die bauen derzeit eine Free Zone. Das heißt, ein freies, großes Tierheim. Also ähnlich wie unsere Auffangstation, sage ich jetzt mal, also ein Zaun in der Natur. Und die wollen jetzt Leute ausbilden. Da haben wir wieder gesagt, wir unterstützen. Also wenn die zum Sotschan, zu unserem Tierschützer in die Ausbildung gehen und so weiter, bieten wir das an. Das heißt, wir versuchen jetzt einfach an mehreren Punkten erstmal die Politik zu überzeugen, dass Prävention besser ist. Also dass sie, wenn sie jetzt vorneweg Dinge tun und uns unterstützen, was wir auch fordern. Also ich bin dafür, dass wir das fordern. Weil sonst stecken wir noch 20 Jahre lang Geld rein und es ändert sich nichts oder wenig. Und darum wollen wir die mit einbinden. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und wir wollen auch, nächstes Jahr will ich einfach auch Öffentlichkeitsarbeit dort reinbringen, versuchen in die Schulen zu kommen und so weiter, dass dort einfach das Bild sich ändert. Bei denen ist ein Hund nichts wert. Das ist ein Ding,
Genau.
wo man sonst wegschmeißt. Ein Hund ist weniger wert als irgendwas anderes, wenn er nicht mehr funktioniert, also wenn er nicht mehr bewacht oder die Herde beschützt oder was auch immer, dann wird er weggeschmissen. Und das musst du ändern. Und das versuchen wir einerseits durch Überzeugung, sage ich jetzt einmal. Und da musst du halt in der Kommunalpolitik ein bisschen anfangen, dass die halt das mitziehen. Und ich glaube, da sind wir jetzt langsam schon ein kleiner Schritt weiter.
Ich meine, man liest es ja auch immer wieder mal oder hört es mal, du hast es ja auch gerade gesagt, ja, säubern, das ja irgendwo anders an Städten dieser Welt, ja, ich habe es jetzt gerade, ich weiß gar nicht, wo, in welchem Zusammenhang ich es gesehen hatte oder gelesen hatte, dass eine Stadt auch gesagt hat, so, die machen eine komplette Säuberungsaktion. Also da werden halt einfach alle freilaufenden Hunde werden halt einfach getötet, ja.
Richtig, ja.
Und
Vergiftet, getötet oder in die Berge gebracht.
ja, und also da, das ist aber dann da nicht so, also dass sie jetzt
Doch, doch,
irgendwie
doch.
oder
Also, sie dürfen es nicht mehr, laut Gesetz.
ja, okay.
So, wie die Tierheime jetzt natürlich immer wieder kleiner kriegen oder was auch immer, da läuft schon noch sowas. Wir haben auch zum Beispiel in einem Tierheim jetzt unten an der Küste mitbekommen, da war ein Parvovirus drin, der ist natürlich schon schwierig, aber die Hunde haben eine reelle Chance zu überleben. Wir haben ein Parvovirus, also ist so Magen-Darm, sage ich jetzt mal,
Ja.
einfach gesagt, haben wir auch schon im Rudel drin gehabt. Beim Sotschan ist kein Hund gestorben. Das ist halt sehr, sehr mühsam. Du musst halt auch ausbrennen wieder, also du musst wirklich mal reinigen, machen, tun. Das ist verdammt mühsam, aber es funktioniert und die Hunde können überleben. Und in den Tierheimen waren alle Hunde eingeschläfert.
Aber
Bei
das heißt,
uns in der
ja.
Zeitung war auch Urlauberfamilie aus Deutschland, wo ein Hund entdeckt hat, hat gemeint gerettet, hat es quasi ans Veterinärsamt, an das Tierheim übergeben und dann mitbekommen, dass sie den Hund gleich eingeschläfert haben. Also das dauert dort noch. Also die sind nicht so. Das ist auch dort noch ein Ding und es wird einfach dann halt beseitigt. Punkt.
Aber wenn du jetzt da mit dem Bürgermeister sprichst, ja, was hast du da für einen Stellenwert? Also, was geht's denn dann? Also, ist es jetzt da kommt jetzt der Fatzke aus Deutschland, der sich jetzt da irgendwie aufspielt und meint, er müsste da irgendwas die Welt retten sozusagen? Oder was ist jetzt da sein Treiber, dass er überhaupt da mit dir quasi da so ein Projekt startet?
Also wir haben es ja andersrum angefangen. Das heißt, wir haben erstmal gezeigt, dass es geht. Wir haben ein Freigehege gebaut, wir haben Tiere eingesammelt, geholfen, vermittelt nach Deutschland. Dort, wo wir sind, ist eine Vorstadt oder ein Vordorf. Also so eine Wohngegend, sage ich jetzt einmal, ländlich und so weiter. Da haben die gemerkt, die haben dort in dem Bereich schon mal viel weniger Straßenhunde. Da passiert viel weniger. Wir haben also erstmal gezeigt, dass es geht. Damit haben wir dann, halt auch investieren müssen ohne die Stadt, sage ich jetzt einmal. Aber die haben gemerkt, es funktioniert. Da sind welche, da sind weniger Straßenhunde, da gibt es weniger Beißvorfälle und so weiter. Und dann sind wir quasi reingekommen. Und ich glaube, dann waren wir jetzt nicht die, wo meinen, sie wissen es besser oder sowas, sondern die haben es gezeigt, es geht. Und ich muss sagen, ich denke schon, ich habe ein relativ gutes Verhältnis auch zu dem Bürgermeister oder Vizebürgermeister ist es, wo dafür zuständig ist. Wir haben uns jetzt schon 3, 4 Mal getroffen und wirklich, ich denke, sehr freundschaftlich. Der hat uns schon auf der Auffangsstation besucht, hat das alles angeschaut, unsere Quarantänestation, was wir bauen, hat er angeschaut, wollte Tipps von uns und so weiter und berichtet uns jetzt auch immer, wenn er wieder Ideen hat. Also ich glaube, das ist jetzt schon ein gutes Verhältnis. Und wir mussten es halt vorher erstmal zeigen, dass es funktioniert. Die Druckmittel natürlich in Montenegro oder der Hebel ist jetzt natürlich auch ein Tourismus, muss man ganz klar sagen. Weil die Urlauber, die brauchen die Urlauber. Das Land öffnet sich gerade. Das ist ein wunderschönes Land, muss man wirklich sagen. Da hast du in ein paar Kilometern oder 100 Kilometer alles, ich sag mal, von Schnee über Wanderberge bis hin zum Meer. Es ist ein wunderschönes Land, aber die Marken, die Touristen, wenn die kommen, die sind entsetzt. Die sind
Ah, okay.
wirklich durch die Bank entsetzt, wie dort mit den Hunden, wie viel man dort findet. Die haben da ein großes Problem damit. Und das ist natürlich ein Druckmittel. Und ich glaube, die Stadt, also zumindest wir, Zeniksic, wenn die jemand haben, der sie anleitet oder der da mit unterstützt, dann sagen die, okay, das ist ein guter Weg. Den machen wir jetzt. In anderen Landesteilen, Montenegro, fehlt es noch und da kriegen wir halt auch mit, dass es dort noch schlechter aussieht. Und ich glaube, wir haben jetzt in den 2 Jahren in Niksic schon einiges erreicht. Also ich habe meiner Frau das letzte Mal gesagt, wo wir nach Niksic reingefahren sind mit unserem Camper, guck mal, die haben alle blaue Klipse im Ohr. Das heißt, mir fiel schon auf, dass wir jetzt viel, viel mehr Hunde finden oder sehen, die von uns eingefangen, kastriert, geimpft und wieder freigelassen worden sind.
Okay.
Und noch vor einem Jahr hast du wahnsinnig viele andere Streuner gefunden, die halt damit natürlich auch Krankheiten in sich haben und so weiter. Ja, und ich glaube, das potenziert sich. Also das funktioniert. Also da bin ich überzeugt.
Ja, sehr cool. Ja, das heißt also, Bernd, nochmal, es sind zwischen 50 und 80 Hunde sind auf dem Gelände. Ja, die sind ungefähr 7 Monate quasi auf dem Gelände. Und dann sind sie so weit, ich sage es mal, sozialisiert, ja, trainiert, dass sie dann mit einem offenen Herzen und einem guten Gefühl die Reise nach Deutschland antreten.
Genau. Ja, gut, wir haben von denen haben wir aber auch so 20, 25 auf Gnadenplatz. Das heißt, die Hunde, wo
Okay.
älter sind, wir haben zwei blinde Hunde. Wir haben ganz große Hunde, die schwer vermittelbar sind, wobei wir auch schon auch solche Hunde mal vermittelt haben. Da sind wir aber natürlich defensiver, weil wenn ich den nach Deutschland hole, so ein ganz großer Hund, dann brauchst du schon jemand einen guten Platz, also wo du vorher mit Vorkontrolle und Gesprächen überzeugt bist, wenn du den Hund holst, dann kommt er auch ein gutes Plätzchen, weil sonst wären wir hier überfordert. wenn wir da so viele Hunde einfach nach Deutschland nehmen. Also ein Teil davon ist auf Gnadenplatz. Die leben dort, sage ich jetzt mal, bis sie altersbedingt sterben. Aber der Rest, so wie du gesagt hast, ist denn so, dass das die Welpen sind, die wir halt finden oder die Touristen und die wir dann Deutschland vermitteln. Genau.
Dann erzähl noch mal ein bisschen darüber, weil, wie gesagt, ich kenne es ja durch unsere Erzählungen, aber vielleicht auch noch mal für alle, die es interessiert. Wie kann man einen Hund von euch quasi bekommen? Wo geht man auf die Homepage oder wie kommt man mit euch in Kontakt? Wie läuft das dann? Wie läuft es dann auch nachher? Ihr begleitet ja dann auch und so. Vielleicht noch mal so ein bisschen auch, weil ich denke mal, dass der ein oder andere jetzt dann schon entweder selber Lust hat oder vielleicht mal für einen Freund fragt, wie man so schön sagt, ja. Und dann vielleicht ja auch durch die Netzwerke, die ja hier auch entstehen, dann doch noch mal sensibler ist, wenn jemand einen Hund möchte. Und viele spielen ja mit dem Gedanken, dass ihr da einfach viel mehr noch da ja quasi in die zu den Menschen kommt, die auch da die richtigen Adressaten wären.
Ja, klar. Also grundsätzlich, die Wege, die wir für die Vermittlung nehmen, ist natürlich auch über Kleinanzeigen, über tiervermittlung.de, unsere Homepage, wo wir sie einstellen. Der grundsätzliche Ablauf, ist dann so, dass Interessenten eine Selbstauskunft auf unserer Homepage machen, wo wir die ganzen Daten haben, wo wir Fragen stellen, ob man zur Miete wohnt, Eigentum hat und so weiter. Das wichtige grundsätzliche Faktoren, ob ein Garten da ist, ob der Hund auch immer versorgt ist, also immer Möglichkeiten gibt und so weiter. Das ist die sogenannte Selbstauskunft. Dann machen wir Vorkontrollen. Das heißt, wir besuchen die Leute, schauen, ob das auch alles stimmt, sage ich jetzt einmal, und wollen auch die Leute kennenlernen. Und wenn dann so ein Hund ein Interesse da ist und er zu uns kommt, also mit dem Transport, dann können die Leute zu uns kommen. Hängt natürlich immer von den Kilometern ab, wo die Leute sind. Dann, das Wichtigste ist natürlich, Hund und Mensch müssen zusammenpassen. Und das merkst du relativ schnell. Sowohl die meisten Menschen, nicht alle, aber die Hunde merken es. Und das merken wir dann auch, ob der Hund zu dem Mensch passt. Also das, du hast auch Hunde, das ist einfach so. Und das muss halt auch passen. Und wenn das alles passt, dann gibt es einen Schutzvertrag. Dann wird das quasi mit gewissen Regeln, also wir haben da klare Punkte drin, unterschrieben. Da gibt es auch eine kleine Schutzgebühr. Brauchen wir, sage ich jetzt mal, auch für den Transport jetzt nicht, aber für die Impfungen, Kastration, Titertest und so weiter. Und dann wird der Hund übergeben. Entweder bringen wir den Hund dann hin oder der holt ihn. Und dann gibt es aber auch noch Nachkontrollen. Also wir fahren auch quer durch Deutschland immer und machen Nachkontrollen, besuchen die Hunde nach 3 Monaten, 4 Monaten nochmals und gucken, ob es auch alles passt, ob das gut geht. Ja. Also das ist das, was wir hier tun. Und
Ja,
unten ist so.
wie viele Hunde habt ihr, wie viele Hunde habt ihr jetzt über die Zeit vermittelt? Wie viele Hunde sind hier in Deutschland unterwegs schon?
Ja, in Summe denke ich, sind wir jetzt so Richtung 200. Also so, also in
Cool.
den letzten 2 Jahren oder gut 2 Jahren. Also wir machen ja, wie gesagt, der Verein gibt es jetzt seit 2 Jahren. Wir haben davor, ja, 2,5 Jahre, knappe 3, haben wir jetzt die Vermittlung und da pro Jahr so 70 bis 80 Hunde, wo wir nach Deutschland bringen und vermitteln.
Ja, super. Ja, toll. Und diesen Erfahrungen bis jetzt, gab es schon Rückläufer dann oder ist
Kaum. Also wir hatten einen, das war aber krankheitsbedingt, also nicht vom Hund, sondern vom Mensch, also Ausfall. Und dann haben wir den Hund natürlich zurückgenommen. Steht auch im Schutzvertrag drin, also dass wir das gemeinsam prüfen nach der besten Lösung. Und da der Hund dort relativ noch frisch dort war, haben wir gemeinsam den Entschluss gefasst, also mit dem Herrchen, dass wir den Hund zurücknehmen und neu vermitteln. Ansonsten wirklich toi 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 klappt's sehr sehr gut, muss man echt sagen.
Ja,
Aber es ist natürlich auch mühsam, wie ich geschildert habe, die Vorkontrollen und die Menschenkenntnis vielleicht und mit dem Hund. Und manchmal ist es auch so, dass die 3, 4 Mal kommen, also bei Hunden, wo wir sagen, jetzt warte, guck mal nochmal, lauf mal gemeinsam spazieren und so weiter. Es dauert halt, bis wir sagen, hör doch Gott, also es klappt oder es klappt nicht. Aber das nehmen wir uns auch raus. Also wir hatten auch schon Interessenten, die wollten, wo wir gesagt haben, sorry, der Hund, das geht leider nicht. Also vielleicht ein anderer, aber der Hund geht nicht.
Ja, super. Ja, ich meine, das sieht man ja jetzt wirklich auch so, wie du es erzählst. Das ist ja wirklich komplett von Anfang bis Ende. Das ist einfach ein absolut ethischer Kontext ist und dass es wirklich ja darum auch geht, dass dann auch alles gut wird. Ja, von Anfang bis zum Ende. Also das ist
Aber
schon.
es ist auch wichtig. Also
Ja.
wir hatten selber mal zwei Hunde aus Rumänien übernommen, die wo dort aus irgendeinem Zwingertierheim kamen, also so eine Wunderkatze oder Wundertüte. Das war ein Notfall, da haben wir gesagt, wir machen das. Da kam nie jemand zu einer Vorkontrolle, zu einer Nachkontrolle, was auch immer. Wir haben das Geld quasi überwiesen und das war's. Und die hatten sich nicht mehr dafür interessiert. Und es waren zwei oder ein ganz, ganz schwieriger Hund. Und da haben wir auch damals gesagt, gut, wir waren hundeerfahren, wir haben es geschafft. Es hat lang gedauert bei einer Hündin. Aber wir haben gesagt, wenn wir sowas tun, wir wollen das so tun, dass für den Hund das absolut super läuft. Also mit bestem Wissen und Gewissen kann man sagen, es kann trotzdem was schief gehen, klar, aber wir wollten nicht sowas tun, wie manche Hundevereine ja, leider tun. Einfach rausholen, transportieren, verkaufen. Oder halt nach Deutschland. Weil das ist so wie, schon ganz kurzer Ausflug in der Zeitung oder im Gemeindeblatt bei uns immer wieder, die Hundehalter, wo halt das Kackhäufchen auf dem Gehweg lassen. Das sind ganz wenige oder sind welche und die machen alles kaputt, sage ich jetzt einmal, weil es eigentlich keine Mühe macht, mit seinem Hundesäckchen da rumzulaufen und den Kackhaufen einzusammeln und in den Mülleimer zu schmeißen. Ja.
Ja, so ist es, lieber Bernd. Ja. Ja, dann du, ich wollte dich aber gerade eben nicht unterbrechen. Du wolltest, glaube ich, noch was erzählen, wie es vor Ort noch ist.
Genau. Also was für uns also in der Zwischenzeit auch ganz wichtig ist, es war eine Sache, wir wollen natürlich das Montenegro oder das soziale Engagement, wollen wir natürlich auch irgendwie, oder ist mein Ziel, auch hier an Leute bringen, speziell häufig oder am liebsten natürlich auch an Jugendlichen. Wir hatten das Glück so ein bisschen, dass wir ja bei dem Bau der Quarantänestation hier über Beziehungen oder Zufälle an eine Stiftung gekommen sind, wo ein Berufsbildungswerk mit dabei ist für schwierige Jungs, sage ich jetzt mal, also Berufsvorbereitung. Und da war natürlich auch das Tolle, dass wir als Sozialprojekt letztes Jahr schon und dieses Jahr halt wieder, das war das Tolle, die sind wieder mit von diesem Berufsbildungswerk Eich, von der Stiftung Liebenau hier, vom Bodensee oder Ravensburg, haben die wieder sechs Jugendliche nach Montenegro geschickt mit zwei Ausbildern. Und wir haben halt gemeinsam dort gebaut. Und die Jugendlichen durften halt auch mal ins Rudel rein. Und die durften mal zu den großen Hunden rein. Und wenn du halt mal in so einem Rudel drin stehst, mit 20 großen Hunden oder bei den Jungen, das macht schon was her. Also ist schon für die Jugendlichen auch ein Mut und eine Überwindung vielleicht. Aber das Tolle war diese Woche, und da war es dieses Jahr wahnsinnig heiß. Also wir hatten wirklich Hitze dort unten. Und die haben gebuckelt, gearbeitet von morgens bis abends, bis zur Erschöpfung, die Jungs. Und sowas ist natürlich, finde ich toll. Ich bin mit ein paar Jugendlichen immer noch in Kontakt. Von einem ist die Mutter jetzt Mitglied bei uns, will auch mal nach Montenegro. Er will eigentlich auch mal runter nach Montenegro. Also man bewirkt dort was bei den Jugendlichen. Ich denke auch in die richtige Richtung ein bisschen. So ein soziales Engagement. Heutzutage ist ja diese Generation Z, wo man oft sagt, wo nur noch daddelt und macht und tut. Finde ich, tut's gut, wenn man Jugendliche überzeugt, dass es auch noch andere Dinge gibt. Das war der eine Punkt. Und der andere ist, muss ich auch kurz erwähnen, ist ein relativ neues Projekt, was wir jetzt haben. Dadurch, dass die Quarantänestation fertig ist, haben wir jetzt die Möglichkeit, Volontäre, also Helfer, nach Montenegro zu bringen. Beziehungsweise, ich habe auch nochmals einen zweiten Wohnwagen runtergebracht. Wir haben Übernachtungsmöglichkeiten. Und wir versuchen jetzt, dass der Sercan dort vor Ort unterstützt wird, weil der schafft 7 Tage, 24 Stunden quasi für die Hunde. Der hat eigentlich keine Freizeit. Und jetzt versuchen wir, Jugendliche oder auch Ältere, klar, dort runterzubringen. Und da muss ich auch sagen, ich war ja auch ein bisschen skeptisch, auch neue Medien. Wir haben auf TikTok einen Film drin gehabt, Volontäre gesucht, wo zwei junge Mitglieder von uns gemacht haben, die auch in Montenegro schon waren und dann gepostet haben, ich habe jetzt 20 Interessenten, wo nach Montenegro wollen, für eine Woche, für 2 Monate, und so weiter. Und ich glaube, wenn man sowas auch tut und macht vor Ort, dann, das bewirkt viel und die tragen es ja auch wieder weiter. Also das heißt, für mich denke ich, ist auch dieser Bereich, diese Nachhaltigkeit vielleicht so ein bisschen, für das soziale Engagement auch irgendwo ein wichtiger Punkt.
Ja, Bernd, da habe ich natürlich auch sofort noch Ideen, die wir sicherlich angehen können. Wir machen ja bei unseren Klienten permanent Azubi-Workshops, ja. Und wir haben ja auch viele Klienten mit großen Anzahlen von Azubis. Und da würde ich dich auf jeden Fall bitten, uns was zu geben. Wir würden das zu den Azubi-Workshops mitnehmen und würden dann da wieder entsprechende Werbung machen. Und vielleicht, da hat man ja schon mal drüber nachgedacht, das muss man jetzt dann vielleicht nochmal weiter konkretisieren. Gibt es ja vielleicht auch den einen oder anderen Klienten wiederum. Wir haben ja auch viele Bauunternehmen bei uns, die dann auch andersrum mal sagen würden, dass die vielleicht sogar mit 5, 6 Azubis mal so eine Woche auch unterstützen würden. Dann auch, um da dann quasi ihre Azubis im Rahmen eines Workshops, ja,
Genau.
des Prozesses von uns, dann da quasi, dass die da quasi auch nochmal ein ganz anderes Wertesystem und Werteverständnis auch erleben und das als Teambuilding auch nochmal machen. Also das denke ich mal, das sollten wir auf jeden Fall, sollten wir das in die Umsetzung bringen. Und ja, ich muss sagen, ich schaue gerade mit Schrecken auf die Uhr. Ich habe gesagt, komm, wir machen
Ja.
heute mal vielleicht mal nicht ganz so lange wie sonst, aber wir haben schon wieder jegliche Zeitrahmen gesprengt. Also es ist unfassbar. Ja, wie schnell die Zeit verrennt, aber es ist, glaube ich, auch ein Thema. Und wenn du auch drüber erzählst, ja, ich kann jedes Mal nur gebannt zuhören, weil es einfach so, ja, so eine gute Energie hat. Und es schreit einfach danach, ja, aus verschiedenen ja, Wegen Unterstützung zu bekommen. Und deswegen, ich würde sagen, an der Stelle, Bernd, wir werden auf jeden Fall, und bitte versorge uns dann nochmal mit Materialien, Bildern und so weiter. Wir werden es bei uns auf der Homepage nochmal auf jeden Fall gut platzieren, auch dass man da nochmal schauen kann. Natürlich die Verlinkung zu deiner Homepage, wo man dann natürlich auch die Dinge sehen kann. Und in den Shownotes natürlich die entsprechenden Informationen auch nochmal zu dir und die Kontakte zu dir auch da herstellen auch. Und wir werden alles tun, was wir machen können, um das Projekt zu unterstützen. Es ist einfach sensationell. Ja, lieber Bernd, du hast natürlich wie immer noch die Möglichkeit, dein Schlusswort ja für heute zu sprechen. Was liegt dir noch am Herzen?
Ja, ich habe mir jetzt ja überlegt, das letzte Mal habe ich unser Slogan genommen. Diesmal will ich eigentlich zum Abschluss so ein afrikanisches Sprichwort, wo glaube relativ gut passt zu uns, nennen. Die meisten kennen es, denke ich mal. Viele kleine Leute, die an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern. Und ich glaube, wenn wir viele solche Inseln haben, wo das tun, dann haben wir langsam viel und dann können wir was bewirken. Und ich glaube, das ist Motivation vielleicht von ein paar Leute, viele kleine Dinge zu tun an vielen kleinen Orten. Egal wo, ganz egal wo. Und ich glaube, das ist für viele vielleicht ein Vorsatz oder ein wichtiger Punkt, wo man tun könnte. Würde uns freuen.
Dem ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Lieber Bernd, vielen, vielen Dank für deine Worte, für deinen Beitrag. Und ich mache jetzt auch ein ganz schnelles Ende. Ich sage danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und wer sich inspiriert fühlt durch das, was er heute gehört hat, ja, der darf gerne in jeglicher Form, wie auch immer, das ganze Projekt unterstützen. In dem Sinne, eine gute Woche für alles, was Sie sich vorgenommen haben. Ein bisschen Reflexion zu allem, was so passiert. Und wo man vielleicht auch die entsprechende Unterstützung geben kann. Bis zum nächsten Mal, ihr, euer Andreas.
Das war Adlerblick, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.